Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Das ist unser Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Ich bin Thewe Schäfer. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über drei Themen. Wir fangen an mit der Insolvenz der Dortmunder Baumarktkette Hellweg. Das Unternehmen gehört seit Jahrzehnten ja zu den bekanntesten Namen im Ruhrgebiet und für uns in Castrop-Rauxel ist die Nachricht besonders spannend, weil es hier ja seit Jahren immer wieder Überlegungen für einen Hellweg-Standort gibt und weil wir seit dem Brand des Hagebaumarkts keinen Baumarkt mehr in Castrop-Rauxel haben. Darüber spreche ich gleich mit Ronny von Wangenheim. Danach geht es um eine Baustelle, die viele Castrop-Rauxler in den kommenden Wochen beschäftigen dürfte. Die Bladenhorster Brücke am Westring, die ist nämlich gesperrt worden. Wir sprechen darüber, warum die gesperrt wurde, wie lange und welche Alternativen es gibt. Zum Schluss geht es noch um ein Familienunternehmen Henrichenburg. Beim Grill- und Genussladen 360 Grad Lecker steckt die Familie Kretschmann ihr ganzes Herzblut rein. Und jetzt lautet die große Frage, ob das Lebenswerk der Eltern möglicherweise an die Tochter übergeben werden könnte. Darüber spreche ich mit Sophie Schädel. Vorher gibt's aber, wie immer, unsere Kurznachrichten aus Castrop-Rauxel. Bergmann. Viele Menschen in Ickern haben in dieser Woche wahrscheinlich zweimal hingeschaut, denn der Bergmann auf dem Kreisverkehr, am sogenannten Ickerner Knoten, ist plötzlich verschwunden. Die rund 100 Jahre alte Bronzestatue gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen des Stadtteils und wurde zu besonderen Anlässen immer mal wieder dekoriert, zum Beispiel mit einem Deutschlandtrikot während großer Fußballturniere oder auch mit Osterhasenohren oder anderen Accessoires. Seit Dienstag steht der Bergmann jetzt nicht mehr an seinem Platz. Die Stadt Castrop-Rauxel hat die Statue abtransportieren und sicher einlagern lassen. Der Grund sind anstehende Bauarbeiten. Zuerst erklärte die Stadt, dass Arbeiten der Gelsenwasser AG bevorstehen. Inzwischen steht auch fest, was genau geplant ist. Vor den eigentlichen Arbeiten wird eine Bombensondierung durchgeführt. Die Metall- und Bleibestandteile der historischen Statue könnten die Messungen stören, deswegen musste der weg. Ab dem 20. Juli soll dann für mehrere Wochen eine Baustraße mitten durch den Kreisverkehr führen. Dadurch können Arbeiten am Trinkwassernetz durchgeführt werden, ohne die wichtige Verkehrsverbindung komplett sperren zu müssen. Für alle, die sich Sorgen um das kleine Wahrzeichen machen, der Bergmann bleibt nicht dauerhaft verschwunden, sondern nach Abschluss der Arbeiten soll die Statue wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren. Stolpersteine. In Castrop-Rauxel sind 10 neue Stolpersteine verlegt worden. Damit wächst die Zahl dieser Erinnerungszeichen in unserer Stadt auf inzwischen 75. Die neuen Steine erinnern an Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, ermordet oder zur Flucht gezwungen wurden. Die Verlegung begann an der Münsterstraße in der Altstadt und führte anschließend zur Hernerstraße sowie nach Ickern in die Straße im Stahlskamp. Besonders bewegend sind die Geschichten hinter den Namen, die auf den Stolpersteinen stehen. An der Münsterstraße erinnern die neuen Steine an Samuel, Gertrud und Edith Kleschewski. Während Samuel und Gertrud in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten ermordet wurden, gelang ihrer Tochter Edith die Flucht nach England. Auch an weitere Familien wird nun erinnert. Die Familien Markusson und Marx flohen zunächst in die Niederlande, wurden später aber deportiert. Mehrere Familienmitglieder wurden in Konzentrationslagern ermordet. In Ickern erinnert der Stolperstein an Helene Trox. Sie wurde von den Nationalsozialisten als sogenannte Asoziale verfolgt und 1944 im Konzentrationslager ermordet. Begleitet wurde die Veranstaltung auch von Vertretern der jüdischen Kultusgemeinde aus Recklinghausen. Die Stolpersteine wurden komplett über Spenden finanziert und sie haben den Sinn, dass die Schicksale der Opfer dauerhaft sichtbar bleiben. Altstadtring. Der Umbau des Altstadtrings sorgt im Moment für viele Fragezeichen bei Autofahrern. Zwischen Bochumer Straße und Herner Straße wurde die Fahrbahn neu aufgeteilt. Die rechte Spur gehört jetzt größtenteils dem Radverkehr. Ziel des Ganzen ist es, den Radfahrern mehr Platz und Sicherheit zu geben. Besonders an der Ausfahrt zur Herner Straße kommt es aber immer mal wieder zu Problemen. Viele Autofahrer fahren noch nach den alten Gewohnheiten und überqueren dabei die Sperrflächen oder sogar Teile des neuen Radwegs. Bei Beobachtung vor Ort hat unser Reporter Uwe von Schirp festgestellt, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer die neue Regel erstmal ignorieren. Inzwischen wurden zusätzliche Barken aufgestellt, um die Fahrbahnführung noch deutlicher zu machen. Trotzdem bleibt die Situation erstmal noch gewöhnungsbedürftig für so manchen. Langfristig soll der Altstadtring weiter umgebaut werden. Auch die Abschnitte Richtung Engelsburgplatz sollen künftig eigene Radfahrstreifen erhalten. Petrikirche. Es gibt neue Pläne für die ehemalige Petrikirche in Habinghorst. René und Denise Kulik wollen das mehr als 100 Jahre alte Gotteshaus in ein Kolumbarium umwandeln. Dort sollen künftig Urnen beigesetzt werden können. Geplant ist außerdem Trauerfeiern, Vorsorgeangebote und weitere Dienstleistungen rund um das Thema Bestattung anbieten zu können. Für die Familie Kulik ist das Projekt weit mehr als ein Geschäftsmodell. Denise Kulik wurde in der Petrikirche getauft und konfirmiert. Sie hat einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend mit der Gemeinde verbunden. Entsprechend eng ist die persönliche Beziehung zum Gebäude. Die Petrikirche wurde bereits 1911 eröffnet und prägte Generationen von Menschen in Habinghorst. Nach den schweren Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg wurde sie wieder aufgebaut und blieb über Jahrzehnte Mittelpunkt des Gemeindelebens. Erst 2023 wurde sie offiziell geschlossen. Viele Menschen verabschiedeten sich damals schon sehr emotional von ihrer Kirche. Und mit dem Kolumbarium beginnt jetzt vielleicht ein neues Kapitel. Betrug. Die Verbraucherzentrale Castrop-Rauxel hat ihren Jahresbericht vorgestellt. Der zeigt deutlich, wie sehr sich die Probleme der Verbraucher in den letzten Jahren verändert haben. Mehr als 6.200 Anliegen bearbeitete die Beratungsstelle im vergangenen Jahr. In fast 2.500 Fällen mussten die Mitarbeiter sogar rechtlich beraten oder direkt tätig werden. Besonders häufig ging es um Energieverträge, Onlinehandel und um digitale Betrugsmaschen. Ein Beispiel: Immer häufiger stoßen Verbraucher auf vermeintliche deutsche Online-Shops. Tatsächlich sitzen die Anbieter oft im Ausland, häufig in China. Wenn Kunden die Ware zurückschicken wollen, wird es kompliziert. Eine Castropperin schickte zum Beispiel Kleidung für 37 Euro Versandkosten zurück nach China. Wochen später kam das Paket ungeöffnet wieder bei ihr selbst an. Auch klassische Haustürgeschäfte sorgen weiter für Probleme. Die Verbraucherzentrale schildert den Fall einer Seniorin, der ein neuer Stromvertrag untergeschoben wurde. Die Vertragsunterlagen wurden anschließend an eine E-Mail-Adresse geschickt, die die Frau gar nicht nutzte. Erst durch die Verbraucherzentrale konnte die Angelegenheit geklärt werden. Von solchen Fällen gibt es unfassbar viele und die Verbraucherzentrale bleibt natürlich dran und versucht den Leuten möglichst gut zu helfen. Das waren die Kurznachrichten. Wenn ihr mehr zu diesen ganzen Themen erfahren wollt und auch die Texte zu den Hauptthemen in Gänze lesen wollt, dann braucht ihr ein RN Plus Abo. Das gibt's im Moment für Neukunden für 1 Euro für die ersten 6 Monate. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man immer auf dem Laufenden bleiben will und möglichst gut informiert sein will darüber, was in Castrop-Rauxel eigentlich so abgeht. Jetzt geht's aber weiter mit den Hauptthemen, wie versprochen. Und wir fangen an mit der Hellwig-Insolvenz und ihren Folgen für Castrop-Rauxel. Normalerweise nehmen wir unsere Folgen immer ganz entspannt tagsüber auf am Donnerstag, damit die dann Freitagmorgens erscheinen können. Jetzt stehen wir hier um 17.20 Uhr. Ronny von Wangenheim ist bei mir. Hallo Ronny.
Hallo.
Jetzt haben wir hier kurz vor Feierabend und du hast den ganzen Tag noch irgendwie Informationen gesammelt über die Hellweg-Insolvenz und vor allem, was das für Castrop-Rauxel zu bedeuten hat. Jetzt wollen wir darüber sprechen, was du rausgefunden hast. Hol die Zuhörer doch bitte einmal rein, was bei Hellweg überhaupt generell los ist, bevor wir über Castrop-Rauxel sprechen.
Genau, also Hellweg hat angemeldet an die Insolvenz in Eigenverwaltung. Das ist eine spezielle Form der Insolvenz. Da tritt kein Insolvenzverwalter ein, der dann Geschäfte leitet, sondern die Geschäftsführung kann selber weiterarbeiten. Aber es ist natürlich eine Insolvenz insofern, dass zum Beispiel die Mitarbeiter alle Insolvenzgeld vom Arbeitsamt bekommen, weil eben die finanzielle Situation sehr schlecht ist. Also es gab Millionen Verluste und darauf hat jetzt Hellweg reagiert. Das bedeutet aber erstmal, dass alle Hellweg-Baumärkte offen bleiben. Aber es wird natürlich jetzt in so einem Strukturierungsprozess, Sanierungsprozess, werden natürlich alle Filialen geprüft.
Gehört da sowas wie Gartencenter Augsburg auch mit dazu?
Ja, das Augsburg Gartencenter gibt es ja hier in Castrop-Rauxel, die gehören ausdrücklich nicht dazu. Also diese Hellweg-Gruppe hat halt verschiedene Bestandteile und das sind die Profi-Baumärkte, die betroffen sind. Augsburg hat damit gar nichts zu tun. Da läuft der Betrieb ganz normal weiter. Der läuft ja auch in den Hellweg-Baumärkten weiter, aber da gibt es auch keine Insolvenz. Die Mitarbeiter sind nicht betroffen, die arbeiten weiter. Also alles geht seinen geordneten Gang.
Normalerweise ist dann in der Lokalredaktion schnell der Reflex zu schauen, was aus dem Markt in Castrop-Rauxel wird. Zum Beispiel die Kollegen in Ahaus haben das gemacht zu ihrer Hellweg-Filiale, wie ich gesehen habe. Jetzt ist es bei uns so ein bisschen ein Sonderfall in Castrop-Rauxel.
Genau, wir haben gar keine Filiale bis jetzt eigentlich. Ne?
Ja, es gab ja immer mal über Jahre hinweg schon mal so Vorgespräche und es gibt auch schon eine Fläche an der Siemensstraße, wenn ich das richtig weiß, die eigentlich so ein bisschen dafür vorgesehen ist. Wir haben ja in Castrop-Rauxel das Problem, dass wir also spätestens seit dem Feuer am Hagebaumarkt gar keinen so richtigen Baumarkt mehr haben.
Nein, so einen kompletten nicht. Also es gibt so einzelne Sachen, wo man, also einzelne Läden, T-Docs, wo man so einzelne Sachen kriegt, aber keinen Baumarkt. Und deshalb fragen die Castrop-Rauxler auch immer wieder, sie liest man in den sozialen Medien, was ist denn mit dem Hellweg-Baumarkt?
Man hat da auch immer so ein Auge drauf, aber so richtig sprechbereit waren die Leute ja dann insgesamt auch nicht. So, Ronny, jetzt haben wir die Insolvenznachricht bekommen und hol uns doch mal ab, was das vielleicht für Castrop-Rauxel bedeuten könnte.
Also im ersten Moment denkt man natürlich, jetzt ist endgültig vorbei. Und ehrlich gesagt würde ich auch jetzt nicht darauf wetten, dass ein Hellweg-Baumarkt irgendwann mal in Castrop-Rauxel eröffnet. Man sieht ja das Schild, das steht da seit 2023, aber seitdem ist da nichts passiert. Da wurde das alte Dena-Gartenzentrum wurde abgerissen und danach nichts. Wir haben immer wieder nachgefragt. Und am Anfang hieß es noch, ja, wir halten an den Plänen fest, zuletzt 2024 hieß es das noch, nur wir haben nie was gehört. Und jetzt habe ich nachgefragt, es gibt ja immer so jemanden, der für die Kommunikation zuständig ist, das ist ein spezieller Fachmann, der engagiert wird für Hellweg, der hat uns auch geantwortet und sagt, dass prinzipiell werden jetzt alle Standorte überprüft, also das gesamte Filialnetz und auch die Pläne, die man hat, also auch die Pläne für Castrop-Rauxel. Das heißt, es gibt jetzt noch ein endgültiges Dementi, dass man sagt, es ist jetzt endgültig damit gegessen.
Nichtsdestotrotz wäre ja ein Neubau von einem Markt wahrscheinlich mit hohen Investitionen verbunden, nehme ich mal an. Für wie wahrscheinlich wird das denn gehalten, dass man in der Lage dann nochmal so eine Investition tätigt?
Also erstmal ist ja Castrop-Rauxel aus Sicht von großen Unternehmen eine eher kleine Stadt. Das Filialnetz von Hellweg drumherum ist ja nicht schlecht. Also es gibt ja da zum Beispiel im Indopakt einen relativ großen Baumarkt, also sehr opulent von außen. Ich würde mal sagen, meine Recherchen deuten, finde ich, ein bisschen darauf hin, dass das nichts wird. Wir hatten in der Vergangenheit immer gehört, ja, es gäbe Abstimmungsprobleme noch mit der Stadt und Planungsverfahren wären noch nicht abgeschlossen. Ich habe heute jetzt nochmal bei der Stadt nachgefragt, ob die jetzt eben irgendwas wissen. Die sagen, nein, sie haben noch nichts gehört von irgendeiner Absage an den Plänen. Aber sie haben mir auch erzählt, dass die Baugenehmigung bereits Anfang 2025 erteilt wurde. Theoretisch hätten die ja schon anfangen können mit Bauen. Also die Voraussetzungen waren ja gegeben. Und also jeder, der ein Haus baut, freut sich, wenn er die Baugenehmigung hat und legt dann auch sofort los. Aber hier ist das eben nicht der Fall. Was auch noch mir aufgefallen ist, also wir hatten 2024, war die Rede davon, dass das Grundstück Hellweg gehört. Das heißt also, damals hatte mein Kollege Tobias Weckenbrock gesprochen mit den Eigentümern Markus und Reinhold Seemer und die haben gesagt, das Grundstück, wir sind Eigentümer des Grundstücks.
Wer sind diese beiden Männer?
Das sind praktisch ja die Eigentümer von Hellweg.
Ja. Ne?
Und jetzt wurde uns auf Anfrage mitgeteilt, dass das Grundstück nicht den Profi-Baumärkten, bestimmte KKG, ich weiß gerade nicht genau, also auf jeden Fall diese einer speziellen Firma nicht gehört und nie gehört hat. Das widerspricht sich ja alles so ein bisschen. Also, und auch wenn man sagt, man ist nicht Eigentümer, man will als Mieter da auftreten, das klingt jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, dass in dem Unternehmen jetzt schon wirklich da hart dran gearbeitet wurde, mit einem Baumarkt nach Castrop-Rauxel zu kommen.
Ja, man muss jetzt vielleicht davon ausgehen, dass das erstmal nicht realisiert wird und ob es jemals dazu kommt, ist unsicher. Was bedeutet das denn für Castrop-Rauxel? Du hast eben schon angedeutet, dass viele Menschen ja den Wunsch haben nach einem Baumarkt hier in der Stadt.
Ja klar, also ein Baumarkt ist ja immer noch ein beliebtes Ziel für Einkäufe. Es gibt viele Menschen, die in Baumärkte gerne gehen. Das ist sogar so ein Hobby für manche. Es sind nicht mehr so viele wie noch zu Corona-Zeiten, wo jeder das Heimwerken entdeckt hat. Darunter leiden ja auch diese ganzen Baumärkte, weshalb es ja jetzt auch zu der Insolvenz gekommen ist. Aber ich glaube schon, dass ein Bedarf dafür da ist in Castrop-Rauxel. Das ist halt wieder ein Grund, ja, vielleicht in die Nachbarstädte zu fahren. Ja, oder aber der Onlinehandel, der berühmte Onlinehandel, wird natürlich auch davon profitieren, dass man sich da halt die Materialien direkt nach Hause liefern lässt. Ne?
Aber ist es vielleicht auch einfach eine Branche, die nicht mehr so viel stationär machen wird in Zukunft? Also unser Kollege hatte vorhin in unserer Diskussion in der Redaktion angesprochen, ja, ist ja viel einfacher, wenn ich Baubedarf habe, das sind ja auch große Sachen zum Teil, dass ich die mir dann einfach nach Hause bestelle und mir die zur Tür liefern lasse, anstatt dass ich da zum Baumarkt gehe und dann mein Auto irgendwie zu klein ist oder so. Meinst du, das hat eine Zukunft? Solche also, Märkte?
Ich glaube schon, dass die eine Zukunft haben, wenn sie müssen wahrscheinlich groß genug sein. Es gab ja früher auch viele kleinere Baumärkte, die da nicht so ein großes Sortiment haben, aber das braucht es schon. Ich glaube, viele gehen ja auch spontan los und sagen, so, ich will jetzt mal nach Farben gucken oder ich will jetzt mal anstreichen und dann nicht lange bestellen wollen, sondern sich die einfach holen. Das Problem wird natürlich da sein, dass es weniger Leute sind und vielleicht werden, es gibt ja auch andere Baumärktfirmen, die auch schon reagieren und Filialen schon geschlossen haben in Deutschland oder überlegen, sich enger zu strukturieren und so. Ich glaube, es wird weniger werden, aber ganz verschwinden können Baumärkte nicht. Nein.
Mit der Perspektive gehen wir raus aus diesem Thema. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch, Ronny. Und wer alle Informationen haben will, der kann einfach deinen Text lesen, den du dazu schon geschrieben hast. Der wird jetzt auch rauskommen. Und ich heiße meinen Kollegen Tobias Weckenbrock im Studio zu Gast. Hallo Tobi.
Servus Tewe, ich grüße dich.
Tobi, wir wollen über eine Brücke sprechen und es gibt mehrere Brückenprojekte in Castrop-Rauxel, die gerade aktuell im Gange sind.
Okay, darf ich mir eine aussuchen?
Ja.
Lass uns die Bladenhorster nehmen.
Das wollte ich nämlich auch vorschlagen. Da gibt es nämlich was Neues und wenn es was Neues gibt, dann berichten wir immer ganz gerne. Und zwar geht es darum, dass diese wichtige Verkehrsachse, die ja über den Westring die Stadtteile Bladenhorst und Pöppinghausen verbindet und Pöppinghausen mit dem restlichen Stadtgebiet, kann man auch sagen. Die ist gesperrt seit gestern. Also wir nehmen ja am Donnerstag auf, wir senden aber am Freitag, deswegen sind unsere Hörer jetzt in der Zukunft schon. Also seit dem 18.06. am frühen Morgen ist diese Brücke gesperrt.
Und du warst direkt vor Ort.
So ist es.
Willst du mal schildern, was du da beobachtet hast erstmal, bevor wir zu den Facts kommen? Wie sieht's da gerade aus?
Ja, die Hintergründe sind nämlich schon seit vielen Jahren im Gange. Ich war jetzt da und auf dem Weg zur Brücke muss man über den Bahnübergang erstmal fahren, über den Westring.
Gut, oder erstmal 20 Minuten davor stehen und warten.
Das ist schon eine Challenge für sich, genau. Also die Leute werden es wahrscheinlich kennen, wenn sie öfter in Castrop-Rauxel unterwegs sind. Wenn man nach Pöppinghausen möchte, muss man am besten über den Westring fahren und auf dem Westring ist eben ein Bahnübergang und der ist meistens zu, wenn man ankommt, so auch in meinem Fall. Und ich habe dann erstmal so 5 Minuten gewartet. Ich habe extra auf die Uhr geguckt, weil ich ja wusste, das dauert lange und man will die Leser ja immer so ein bisschen mitnehmen. Und dann tat sich erstmal nichts. Dann kam irgendwann ein Zug von links, dann nochmal eine Minute später einer von rechts. Dann ging die Schranke hoch und ich dachte so, ja, okay, war jetzt gar nicht so unglaublich lange. Und dann ging 3 Autos drüber gefahren, ging sofort wieder runter.
Nein!
Und dann standen wir nochmal irgendwie 10 Minuten da, so dass wir dann auf eine insgesamt Wartezeit von 19 Minuten kamen. Das war dann schon ein bisschen heftig. Der Typ vor mir ist nach 15 Minuten ungefähr, hat er seinen Wagen gewendet und ist kopfschüttelnd abgefahren. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja, ach, das ist ein Dauerbrenner, dieses Thema. Direkt in Bahnhofsnähe, das ist das größte Problem für die Deutsche Bahn, sagt sie, weil anders als am Deininghauser Weg zwischen dem Hauptbahnhof und Mengede, da offenbar noch häufiger und länger die Schranken unten sein müssen. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich fahre da zum Glück fast nie lang. Aber wir kriegen laufend Beschwerden über diesen Bahnübergang. Ja.
Also Navi sagt, du brauchst 10 Minuten. In Wirklichkeit brauchst du dann 30 zum Teil. Also wenn es schlecht läuft. So bin ich in den Tag gestartet heute.
Herrlich. Aber was wollten die Leute alle da? Wussten die nicht, dass sie an der Brücke sowieso nicht weiterkommen?
Viel LKW-Verkehr tatsächlich. Und das ist quasi der Übergang über den Bahnübergang zur Brücke. Wenn man der Straße nämlich noch ein bisschen folgt, kommt man noch an ein paar Barken vorbei, die dann auch darauf hinweisen, dass die Brücke gesperrt ist. Und man kommt dann zu dieser Brücke. Das ist so ein rotes Teil, gebaut 51, wenn ich es gerade richtig weiß, auf jeden Fall in den 50er Jahren, also ein älteres Modell und wurde bis heute auch immer gut befahren. Und das Ding wird jetzt, also wenn du aus Stadtmitte kommst, auf der linken Straßenseite, bevor der Rhein-Herne-Kanal kommt, da ist ein riesengroßes, eingerüstetes Brückenteil schon zu sehen. Ich habe dann mit einem Menschen vor Ort gesprochen, der sagte mir, dass das schon die zusammengeschweißte Brücke ist. Die stünde da auch schon ein bisschen länger und die wartet jetzt quasi auf ihren Einsatz. Und außerdem waren sehr viele Baufahrzeuge unterwegs, also vom Bagger bis irgendwelche ganz hohen Dinger. War viel zu sehen, sehr viele, überwiegend Männer mit Bauhelm und Sicherheitsschuhen und so. Einige kletterten auch auf der neuen Brücke schon herum. Also viele Sachen, die da gleichzeitig passieren.
Genau, die ist ja komplett eingerüstet und auch so einfoliert im Prinzip. Also da wurden Stahlteile über die vergangenen Wochen und Monate miteinander verschweißt, nach und nach. So ist da so ein Riesenbauwerk draus geworden. Ja. Weil natürlich kann man eine komplett montierte Brücke nicht mehr transportieren. Deshalb wird die in Einzelteilen zum Bauplatz gebracht und dort dann verschweißt. Und das sieht schon echt imposant aus, wenn man deine Bilder und in dem Video, also kann ich allen empfehlen, die sich dafür interessieren, einfach mal auf rnde schauen. Da hat Thewe das auch im Bild gezeigt.
Ich habe noch einen zweiten Blickwinkel einfangen wollen, weil ich wurde nicht allzu nah herangelassen an die Brücke und bin dann so außenrum durch den Wald über so einen Trampelpfad gegangen. Von da konnte man die Brücke dann auch nochmal sehr gut sehen und auch die neue, also die vorhandene und die neue. Problem war nur, das kann ich nicht empfehlen, weil dann waren meine Beine hinterher voller Zecken.
Oh, also, okay.
Da einfach mal nicht lang gehen, würde ich empfehlen.
Und hinterher eine gute Körperkontrolle machen, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt traf ich da auch den einen oder anderen Menschen, der eigentlich gerne über die Brücke gewollt hätte.
Ja, okay. Das ging aber schon nicht mehr, oder was?
Nicht jeder wusste Bescheid, auch wenn das Wasserstraßen-Neubauamt aus Datteln vorher kommuniziert hatte, dass diese Sperrung jetzt passieren wird. Und die Stadt Castrop-Rauxel hat dann auch nochmal bekannt gegeben. Wir haben das dann auch verbreitet. Aber ich traf da mehrere Radfahrer, die, ich weiß gar nicht, wo da genau das Radwegenetz dann lang führt. Auf jeden Fall sagten die übereinstimmend, sie hätten die Sperrung nicht auf den Zettel gehabt und auch keine Umleitung oder so gesehen. Die haben sich dann schon geärgert und waren da so ziemlich ratlos, wo sie jetzt denn am besten langfahren. Ich habe dann einen kleinen Deal gemacht und habe gesagt, hier, ich bin von Ruhrnachrichten, ich sag euch, wo es lang geht und ihr macht ein kleines Gespräch mit mir.
Haben wir auch ein kleines Video, da müssen wir den Ton noch ein bisschen fixen, aber auch dann gibt es darüber mehr zu sehen bei ruhrnachrichten.de. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, ja.
So, und die Frage, die sich die Radfahrer auch gestellt haben, ist, wie lange bleibt denn das Ganze jetzt dicht? Das ist eine sehr gute Frage.
Die kannst du aber auch beantworten, oder?
Ja, beziehungsweise die Verantwortlichen haben mitgeteilt, dass Stand jetzt der Zeitplan bis Ende August die Sperrung dauern soll.
Jetzt also haben wir 9 Wochen oder 10 Wochen.
18.06. nehmen wir jetzt auf. Das heißt, ja, etwas über 2 Monate soll das Ganze tatsächlich dauern. Wir sollten vielleicht einmal den Hintergrund erklären.
Ja.
Warum überhaupt diese neue Brücke gebaut wird.
Oh, da muss man weit ausholen. Willst du das machen oder soll ich mal in meinem Archiv kramen?
Ja, kram doch mal in dem Archiv.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Rhein-Herne-Kanal verbreitert wird. Das ist eigentlich der Hauptgrund für diese ganzen Bauarbeiten. Und das geschieht, weil Schiffe oder der Verkehr, der auf diesem Rhein-Herne-Kanal verkehrt, insgesamt über die letzten Jahrzehnte breiter und größer geworden ist. Und man natürlich tendenziell auch in Zeiten von Klimawandel versuchen möchte, den Verkehr, den Frachtverkehr möglichst von der Straße auch aufs Wasser nochmal weitergehend umzulagern. Und das ist jetzt wirklich ein Jahrzehnt-, Jahrhundertprojekt gefühlt. Also Kanäle, Wasserstraßen einfach für den Verkehr der Zukunft möglicherweise noch besser zu stärken. Das heißt also, den Kanal verbreitern. Das führt dann aber dazu, dass natürlich die Spundwände und die Ufer weiter voneinander entfernt sind. Und das führt dann dazu, dass dieses Wasserstraßenamt alle Brücken und alle Bauwerke, die über den Kanal führen, an allen Stellen erstmal so überprüfen mussten, ob die denn dann noch ausreichend groß sind. So, und hier ist ganz klar, diese Brücke von 1951 erfüllt diese Kriterien nicht. Die muss mit dem Neubau ungefähr 10 Meter, also die ist so irgendwas mit 60 Meter oder 65 lang und die neue wird, glaube ich, 10 Meter länger.
Genau, 65 ist die alte und die neue wird 74 Meter lang.
Denkt man so, ah, die 9 Meter kommen. Aber gut, für einen breiteren Kanal braucht man auch eine größere Brücke. So, und darum muss die alte weg und man kann ja nicht einfach eine Brücke verlängern, sondern man muss da eine neue dahinsetzen. Und das betrifft aber viele andere Brücken auch nicht. Aber zum Beispiel die Wartburgbrücke an der Wartburgstraße in Henrichenburg, die ist ja jetzt nicht so weit von dieser Brücke entfernt. Die ist aber schon vor, ich glaube, 15 oder 20 Jahren neu gebaut worden und schon mit der Perspektive, dass man den Kanal irgendwann breiter macht. Insofern kann die so bleiben, wie sie ist. Oder ist schon ausgelegt darauf, dass der Kanal mal größer wird. So.
Der Westring wird um wenige Meter verschwenkt. Genau. Dadurch, dass die neue Brücke kommt. Die neue wird nämlich quasi neben die alte erstmal gesetzt.
Ja, wie ich das verstanden habe, erstmal, ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, irgendwann wird die dann auch wieder auf den alten Straßenverlauf geschoben, ne? Das ist eigentlich der Plan. Also man baut die Brücke, du hast sie ja gesehen, es steht im Moment an Land. Die wird jetzt aber irgendwann, wenn sie fertig ist, die neue, auf den verschwenkten Straßenarm neben der alten Brücke über den Kanal geschoben mit irgendeiner speziellen Technik. Gucken wir uns bestimmt auch an in den nächsten Wochen, dass wir dann mal dabei sind und vielleicht nochmal so einen Livestream machen wie damals am Umspannwerk in Pöppinghausen. Erinnere mich auch dran, da war Teve Schäfer dabei, wie so ein Riesenmonstrum da irgendwie, so ein Trafo oder was war das? Hingetransportiert wurde und so. Das ist ja immer spektakulär. Also da werden wir auf jeden Fall sicher auch nochmal vor Ort sein. Dann wird diese neue Brücke also auf den verschwenkten Straßenarm da aufgesetzt, auf so vorübergehende oder provisorische Brückenköpfe. Das sind letztlich die Fundamente am Ufer, worauf dann die Brücke, die Konstruktion aufgelegt wird. Wenn das geschehen ist, könnte theoretisch, glaube ich, auch der Verkehr dann wieder fließen. Über die neue Brücke eben, neben der alten lang. Und dann kann man nämlich ganz in Ruhe die alte Brücke abreißen, abtragen, neue feste Brückenköpfe an die alte Stelle bauen und dann irgendwann, wenn das geschehen ist, die neue Brücke von der Provisoriumsstraße rüberschieben mit so Pontons wird das in der Regel gemacht, also so schwimmenden Teilen auf dem Wasser, wo sie dann hydraulisch so ein bisschen nach oben geschoben wird, so ein paar Zentimeter und dann schiebt man die so Millimeter für Millimeter, so diese, weiß nicht, 20 Meter oder 15 oder 8, weiß nicht wie viel, zur Seite und legt sie auf den alten Straßenverlauf, um dann die alte Straße Westring wieder anzuschließen. So, und das ist eigentlich das Prinzip. Jetzt sage ich mal eigentlich, weil wir haben vor im November 24 darüber berichtet und da hieß es, das ist sehr schonend für den Straßenverkehr, dann muss man nämlich die Straße nicht sperren. So hat es damals in der Pressemitteilung gelautet und ich habe mich da auch mit einem Ingenieur drüber unterhalten, der das auch nochmal explizit hervorgehoben hat. Aber diese 8, 9, 10 Wochen, die jetzt doch anfallen, also da müssen wir nochmal nachrecherchieren.
Ja.
Wieso jetzt doch, ne?
Also erstmal, während die da zugange sind, wird der wahrscheinlich auch der Schiffverkehr erstmal irgendwie eingeschränkt. So war das auf jeden Fall beim Umspannwerk, was du gerade gesagt hast, dass da dann während die Arbeiten im Gange waren, keine Schiffe lang gefahren wurden. Da gibt es dann besondere Zeitpläne und dann muss das immer genau an dem Tag oder so dann auch passieren am besten.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch an den Haldensprung in Dortmund-West. Da wurde eine Brücke über eine Bahnschiene auch gesetzt. Da musste auch der Bahnverkehr gesperrt werden. Jetzt sagtest du schon, der Straßenverkehr wird ja sehr davon getroffen, gerade aus Pöppinghausen. Da könnte man vielleicht einfach nochmal die Alternativen aufzählen. Also es gibt ja mehrere Brücken über den Rhein-Herne-Kanal. Man kann jetzt zum Beispiel über die B235 fahren. Das ist ein bisschen weiter weg. Das wird vor allem für Lkw-Verkehr empfohlen. Es gibt aber auch noch die erwähnte Wartburgbrücke, die dann über die Wartburgstraße Richtung Castroper Altstadt zur Bahnhofstraße wird.
Ja, Moment, genau, da muss man ja aber nicht über die Wartburgbrücke fahren, weil da biegt man ja schon vorher ab, ne? Also wenn du die Bahnhofstraße, die Wartburgstraße und dann fährst du ja hinter der Petrikirche quasi die nächste links, wo das Autohaus ist, in die Hafenstraße heißt die, glaube ich, dann machst du da ja auch den Sprung über den Kanal, da ist eine Brücke. Das ist jetzt letztlich aus Castrop-Rauxel die Zufahrt für Pöppinghausen und umgekehrt auch. Die kennen die Pöppinghausen natürlich, aber wenn man in so einem Dorf wohnt, will man am besten ja irgendwie auch zwei Alternativen haben. Und der schnellste Weg, zum Beispiel zur A42, zur Autobahn, ist natürlich die über den Westring zur Anschlussstelle Bladenhorst.
Wenn die Schranke oben ist.
Ja, genau, das Thema. Genau, darum, warum wollten denn Leute über die Schranke? Weil die alle nicht wussten, dass da gesperrt ist. Oder wollen die alle zum Schloss Bladenhorst, weil letztlich, oder zum Gestüt, weil letztlich, da ist ja nur der Pferdehof und der Viktorhafen, der ist da auch noch, da wird vielleicht noch gearbeitet. Und das Schloss Bladenhorst. Mehr ist ja zwischen Bahnübergang und Kanal eigentlich nicht.
Ich glaube, ein, zwei Leute waren da, um sich das anzugucken einfach. Ich habe da so einen Vater mit einem kleinen Jungen zum Beispiel gesehen.
Ja, krass.
Wie gesagt, einige Radfahrer und viel LKW-Verkehr, die dann zur Baustelle einfach wollten. Das waren, glaube ich, so im Wesentlichen die. Der Typ, der die Geduld verloren hat vor mir, der hatte ein Uber-Branding auf der Karre.
Okay.
Keine Ahnung,
wer hatte der eine Fahrt, ja. Ja, es bleibt also komplex. Ich weiß nicht, was müssen wir noch zu den Bauarbeiten da sagen? Wann gehen wir da wieder hin? Wie machen wir das jetzt? Also wir werden ja auf jeden Fall jetzt nochmal anfragen und das können wir jetzt für den Podcast nicht mehr liefern, aber dann werden wir auf rnde.de/castrop berichten, warum jetzt doch dieser Sperrzeitraum von 8, 9, 10 Wochen irgendwie sein musste.
Genau, das scheint mir eine ziemlich zentrale Frage zu sein. Die werden wir nochmal ans Wasserstraßenneubauamt richten. Und wenn da große Bewegungen auf dem Wasser passieren, dann wären wir natürlich auch gerne im Videoformat dabei. Und da müssten wir dann auch nochmal die Zeitpunkte absprechen mit den Verantwortlichen, damit wir dann da was liefern können. Das ist so mein Plan dazu.
Sehr schön. Dann danke für dein Interesse. Ach nee, Moment. Ich bin ja gar nicht der Moderator. Du bist
der Gast.
Ja.
Tobi, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, Tewe.
Bis dann. Während die Temperaturen draußen immer weiter steigen und wir die 30-Grad-Marke langsam überschreiten, hat Sophie Schädel, meine Kollegin, sich mit dem Thema Grillen beschäftigt, beziehungsweise mit einem ganz besonderen Familienunternehmen aus Castrop-Rauxel, das sich aufs Grillen spezialisiert hat. Sophie, herzlich willkommen erstmal.
Hi.
Wen hast du besucht?
Das ist die Familie Kretschmann und die haben das 360 Grad Lecker. Das ist ganz oben im Norden in der Industriestraße, ganz am Stadtrand.
Was machen die da?
Also ursprünglich haben die da Grills verkauft und so ein bisschen Zubehör und haben sich dann aber nach der Pandemie 2024 nochmal neu aufgestellt mit so nochmal einem ganz anderen Sortiment. Also es gibt immer noch Grills und auch noch Grillzubehör, aber die haben jetzt auch so voll abgefahrene so Rubs und Balsame und was man so als Barbecue-Liebhaber irgendwie so möchte, Geschenkartikel, die machen Grill-Events und Kurse und so weiter.
Was war so der Anlass für dich, da hinzufahren?
Unser Kollege Tobias Weckenbrock, meinte, ja, du kannst da mal hinfahren und den Chef porträtieren. So, dafür bin ich eigentlich hingefahren, um einfach so seine Geschichte zu erzählen und den vorzustellen. Und vor Ort im Gespräch habe ich dann schnell gemerkt, dass es weniger eine Geschichte jetzt rein über ihn ist, weil er das Unternehmen eigentlich zu dritt führt mit seiner Frau und der Tochter. Und die gerade, weil jetzt der Andreas Kretschmann, also der Chef, mit dem ich gesprochen habe, der ist Anfang 60, die Frau Mitte 50 und die Tochter Lara, die ist 28. Und da stellt man sich natürlich als Unternehmer dann langsam die Frage, wie geht's denn weiter, wenn wir beide, meine Frau und ich in seinem Fall jetzt irgendwann nicht mehr wollen oder können oder nicht mehr so viel machen wie jetzt? Wie können wir dieses Unternehmen irgendwie gut und ordentlich an unsere Tochter übergeben?
Wie hat das überhaupt angefangen, dass die Familie Kretschmann sich gedacht hat, ja, wir machen jetzt ein Grill-Event-Unternehmen auf? Das ist ja jetzt nicht die naheliegendste Idee, wenn man sich so einen Beruf aussucht, sag ich mal.
Ja, also das kam auf jeden Fall von Andreas Kretschmann, also meinem Hauptinterviewpartner. Der ist ein richtiger Grill-Nerd, Also der hat schon ganz lang irgendwie als Hobbykoch immer gegrillt, privat, und war am Ende auch irgendwie Vize-Weltmeister und Vize-Europameister mit irgendwelchen Schweinesachen und so. Also der ist ein richtig guter Griller und ein richtiger Nerd. Also wenn man anfängt, mit dem über Grillen zu sprechen, so, dann hört er gar nicht mehr auf. Der kann erzählen und erzählen. Und man merkt, dass er da voll die Leidenschaft für hat. So. Und die Familie hat sich dann anstecken lassen. Also die brennen alle drei fürs Grillen. Aber so der Stein des Anstoßes, der kam von ihm.
Jetzt hast du mit denen so ein bisschen über die Unternehmensgeschichte auch gesprochen, und da spielt auch Corona natürlich eine Rolle. Wie erging es dem Unternehmen da?
Nicht so gut, wobei das, glaube ich, weniger ein Pandemieproblem war als eher das Problem. Die hatten damals ja nur Grills und Grillzubehör im Angebot, und da hatten die immer mehr Probleme mit dem Druck durch den Onlinehandel. Also er meinte so zu mir, es hat ihn irgendwann nur noch frustriert, im Laden zu stehen, weil immer wieder so Kunden kamen und ihnen dann so, die haben die Beratung in Anspruch genommen. Und das kann auch mal 2-3 Stunden gehen, wenn du so einen richtig krassen Grill kaufen möchtest, für eine sehr große Summe so, dann ist da natürlich sehr viel dran zu zeigen und zu erklären. Und dann hat er auch mit dem Kunden verschiedene Grills verglichen. Und nach so vielen Stunden haben die dann irgendwie gesagt, ja, och, naja, ich habe den halt online für so und so viel weniger gefunden.
Na, das hilft. So. Das ist so ein klassisches Einzelhandelproblem, glaube ich.
Ja, genau.
Oder ich erinnere mich gerade an Gespräche in Büchereien, beziehungsweise, ja, wo die Leute sich dann irgendwie auch beraten lassen und so und dann am Ende aber doch nichts kaufen. Und dann,
du meinst Buchhandel.
Dann findest du das Ding irgendwie bei, weiß ich nicht, wie die heißen, Momox oder so.
Ja.
Für einen Fünfer anstatt für einen Zehner, und dann kaufen die es halt da. Und ich glaube, das lässt sich über viele Branchen übertragen.
Aber die hatten das Problem auch andersrum, meinte er, dass manchmal so Kunden kamen und meinten, ja, sie hätten da jetzt so einen Grill gekauft und sie wüssten jetzt nicht, wie sie die Gasflasche anbringen. Und dann meinte er, dann sagt er halt immer so, ja, dann hast du aber den Grill nicht bei mir gekauft, so, ne? Weil wer bei mir einen Grill kauft, der weiß am Ende auch, wie er da die Gasflasche rankriegt. Dann war für ihn immer klar, okay, gut, das war online bestellt, so.
Und die haben dann ihr Angebot aber erweitert, quasi durch Events und so, ne? Genau. Was machen die da alles?
Oh, voll verschiedene Sachen. Also man kann da so richtig abgefahren, irgendwie von der offenen Flamme, irgendwie von über der Glut, ganz verschiedene Grillkonzepte, wovon ich jetzt gar nicht so viel Plan habe, weil ich auch schaue, dass ich wenig Fleisch esse und so. Genau, aber man kann da so Themenabende besuchen, wo dann zum Beispiel eine Portugiesin so besonderes portugiesisches Essen macht, oder es gibt einen griechischen Abend oder einen Korean Barbecue, und das läuft so, es gibt dann immer so ein Menü mit mehreren Gängen und die ganze Familie bereitet das zusammen vor, und Andreas Kretschmer steht dann eben vorne und grillt das Ganze, und wer Bock hat, kann mitgrillen, man kann sich aber auch einfach nur verwöhnen lassen, das ist die Idee. Und am Ende kriegen alle das Rezept mit allen Zutaten, die kann man dann, wenn man will und es einem gut geschmeckt hat, auch direkt im Laden kaufen.
Jetzt hast du schon angesprochen, Generationenwechsel steht da bevor, da fallen mir direkt einige Unternehmen ein, wo es nicht geklappt hat, wo ich erinnere mich zum Beispiel an die Gärtnerei Sievers, glaube ich, hießen die, in Ickern, die da ja jahrzehntelang die Gärtnerei am Friedhof hatten. Und Sievers meinte auch, also Herr Sievers, als er jetzt in Ruhestand gewechselt ist, ich würde das auch nicht empfehlen, jetzt so einen Laden zu übernehmen, weil lohnt sich halt einfach nicht mehr. Wie sieht es jetzt in diesem Fall aus? Es klingt, als würde da der Generationenwechsel wenigstens geplant werden, oder?
Ja, also es ist noch nicht so, dass die Familie jetzt ein konkretes Datum im Kopf hätte oder sagt, ja, so und so lange machen wir das noch zu dritt und dann macht Lara das alleine oder so, das nicht. Aber es läuft natürlich schon so im Hintergrund als Frage mit, ne? Gerade weil Andreas auch vorne steht bei diesen Grillabenden und da wie so ein bisschen so der Showmaster quasi ist. Und glaube ich schon auch für viele so das Gesicht des Ladens ist. Und dann macht sich die Familie schon Gedanken. Also Lara ist wohl besonders so im Verkauf. Also im Laden ist die total drin. Die kennt jedes Produkt. Die hat jede Barbecue-Soße probiert und kann zu allem super beraten und so. Genau. Und deswegen überlegen die Kretschmanns gerade, wie die das Konzept vielleicht so ein bisschen umstellen können mit der Zeit, damit Lara das irgendwann alleine auch gut stemmen kann.
Was hat sie denn gesagt zu der Frage, ob sie das Ding jetzt in Zukunft dann selber macht, quasi alleine?
Also
beziehungsweise dann vielleicht andere Leute mit ins Boot holt?
Ja, nee, es ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so der Plan, dass sie das alleine macht. Und sie hatte auch Bock drauf. Also das ist der feste Plan. Ich habe aber jetzt gar nicht so mit ihr gesprochen im Interview, sondern mit ihrem Vater, weil ich schon so die Sicht als Vater interessant fand. So. Also ich war lang selbstständig selber, aber so als Ein-Frau-Unternehmen, einfach als Journalistin und so. Und ich wusste immer, ja, wenn es halt irgendwie nicht klappt oder mich irgendwie zu viel nervt mit Umsatzsteuervoranmeldung und so, dann steige ich halt einfach um und mache erstmal irgendwas anderes und dann kann ich in Ruhe gucken. So, ne? Aber ich glaube, wenn du Vater bist, bist und mit deiner Frau das aufbaust und mit deiner Tochter und jetzt irgendwie ne, ganz sicher gehen möchtest, dass das für sie reicht so, ne, dann spielen da ganz andere Sorgen eine Rolle, glaube ich. Und das hat man ihm schon auch angemerkt. Also er hat gesagt, naja, es ist nicht dramatisch, wir schreiben schwarze Zahlen, es ist alles in Ordnung, aber so, sie können jetzt nicht so oft in Urlaub oder irgendwie gute Rücklagen bilden oder sie würden gerne mehr Werbung machen, weil die halt im Industriegebiet sind, da gibt es keine Laufkundschaft so. Ne? Also da denen fällt schon viel ein, wofür sie gerne halt irgendwie ein bisschen mehr Umsatz hätten. Und er meinte dann so, ja, ich will ja meinem Kind kein Desaster übergeben. So, ne? Also das ist überhaupt gar kein Desaster. Die haben da ein geiles Konzept, der Laden sieht voll schick aus und da läuft vieles schon, glaube ich, sehr gut. Aber klar, machst du dir irgendwie als Vater da schon so deine Gedanken.
Auf jeden Fall. Ja, Sophie, dann würde ich sagen, können wir langsam auch mit dem Grillen beginnen diesen Sommer.
Jo.
Wer Bock auf so ein Event hat, kann sich da mal angucken, was es da so gibt, würde ich sagen.
Leckere Sachen auf jeden Fall, ja.
Gut. Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Das war es schon fast mit unserem Podcast für diese Woche. Aber vorher habe ich noch einen Lesetipp für euch. Es ist die Geschichte von Fawad Farzan. Heute ist er für viele Gäste eins der Gesichter der Trattoria Puglia. Er begrüßt Besucher, empfiehlt Gerichte, berät bei der Weinauswahl und wirkt dabei selbstverständlich, als hätte er sein ganzes Leben in der Gastronomie gearbeitet. Hat er aber nicht. Denn sein Weg begann nicht im Servicebereich eines beliebten Restaurants, sondern es begann mit einer Flucht, mit einem Neuanfang und mit vielen Unsicherheiten. Gemeinsam mit seiner Familie kam er aus Afghanistan nach Deutschland. Seine Mutter stammt aus dem Iran. Die Familie wurde Castrop-Rauxel zugewiesen. Am Anfang lebten sie in einer Unterkunft, mussten sich in einem fremden Land zurechtfinden und hatten kaum etwas außer der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Besonders beeindruckend finde ich an der Geschichte, wie offen Fawad über Verantwortung spricht. Als ältester von 4 Geschwistern konnte er nicht einfach nur an sich selbst denken. Während viele junge Leute überlegen, was sie studieren oder wohin sie ziehen möchten, dachte er vor allem daran, wie er seiner Familie helfen kann. Und er wollte arbeiten, irgendwo anfangen und was aufbauen. Und so ist er bei der Trattoria Puglia gelandet. Erstmal nicht im Gastraum, sondern hinten in der Küche als Küchenhilfe. Mit wenig Deutschkenntnissen und ohne eine Ahnung, dass er mal das Vertrauen des Restaurantchefs Nunzio Makuchi gewinnen würde. Fawad versuchte, alles ganz genau zu beobachten. Er hörte zu, lernte die Abläufe kennen und fragte immer mal wieder nach und wollte jeden Tag besser werden. Dann kommt der Punkt in der Geschichte, den ich besonders stark finde. Fawad wollte nämlich unbedingt nach vorne, zu den Gästen. Er wollte sprechen, erklären, beraten. Das Problem war am Anfang, dass sein Deutsch noch nicht dafür ausreichte. Manche hätten an der Stelle vielleicht aufgegeben. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich reingehängt, Deutsch gelernt und angefangen, die Sprache anzuwenden, auch wenn er Fehler gemacht hat. Der Restaurantchef Nunzio Makuchi hat dann schnell erkannt, dass dieser junge Mann was mitbringt, was er in der Trattoria gut gebrauchen kann, nämlich Ehrgeiz und die Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich wollte er keine Auszubildung. Wenn ihr diese Woche nur einen längeren Text lesen wollt, dann nehmt euch doch mal die Zeit für diesen. Der Kollege Fabian Hollenhorst hat da wirklich viel Herzblut reingesteckt. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm doch mal bei der Podcast-Plattform eurer Wahl oder empfehlt ihn auch weiter an eure Freunde und Familie. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich erstmal mit einem Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.